Aufnahme läuft.
Lucke und Hengstmann, der Podcast.
Folge 146, Bauernopfer Julia Klöckner.
Hallihallo und herzlich willkommen zur 146. Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade Berlinere, aber ich habe sehr viel in Berlin gerade, egal. Aus Berlin zugeschaltet auf jeden Fall ist mir der Berliner Kabarettist, Politikexperte, Korinthenkacker und wenn ich etwas nicht weiß, gucke ich so lange nach, bis ich es gefunden habe. Tilman Lucke, grüß dich, Tilman.
Ja, hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg und ich rede so lang, bis Tilman fertig anmoderiert ist, Typ.
So, danke. Schade, ich dachte, du sagst noch und nie um eine verschweinische Bemerkung verlegen, aber gut, mal sehen, was mir heute einfällt. Nein, ich weiß, du willst es nicht provozieren, ich weiß.
Vielleicht feiern wir heute mal irgendwas Besonderes.
Ich glaube nicht. Ich habe die Shownotes, also ganz kurzer Einblick in unsere Arbeitsweise, ja. Wir nehmen diese Folge auf, dann schickt mir Tilman seine Spur, ich mische das zusammen und wenn ich damit fertig bin, hat mir Tilman meistens schon den Folgentitel und diese kleine Übersicht, die ihr in den Shownotes seht, was, in welchem Punkt und so weiter, also worum es in der Folge geht und auch in der richtigen Reihenfolge. Und in der letzten Folgenbeschreibung steht unten eine kleine Zeile, da steht Sebastian versaut einen Schlussgag. Ich möchte mich vehement an dieser Stelle von dieser Aussage distanzieren. Ich habe den Schlussgag nicht versaut, ich habe da noch einen draufgesetzt. Das habe ich gemacht. Ich habe ihn nicht versaut. Ich möchte mich an dieser Stelle
ja
künstlerisch distanzieren.
Dann hab ich das wiederum nicht verstanden. Dann tut es mir leid. Ja, also das könnte man auch immer. Du kennst ja die Leute, die dann in der Vorstellung sitzen, wenn man einen Gag gebracht hat und die dann irgendwie das für bare Münze nehmen und so zustimmen. Aber naja, nicht zustimmen im Sinne als, ja, okay, ist ein Gag, sondern stimmt zu.
Ja, alles gut. Aber ich gebe dir recht, das ist so das Schlimmste, gerade wenn man eine kritische Karikatur auf der Bühne spielt, wie mein Bruder ja sehr gerne seit 2-3 Jahren den Wutbürger gibt, der wirklich alles an Parolen raushaut, was überhaupt geht. Und wenn da manchmal Applaus kommt, dann können wir uns manchmal auch nicht zurückhalten sein. Sie wissen schon, dass Sie jetzt an der falschen Stelle klatschen. Aber gut, du merkst den Unterschied zwischen dem Applaus für die gute künstlerische Leistung, das gibt's auch, oder für den Applaus für die Zustimmung, weil die da oben ja eh nur alle machen, was sie wollen.
Naja, und dann sind sie halt am falschen Ort. Dann müssen sie eigentlich ins Bierzelt oder auf den politischen Aschermittwoch, der ja viel Furore gemacht hat dieses Jahr.
Ja, vielleicht können wir da auch nochmal ganz kurz, aber gleich. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema, übrigens, falls ihr euch wundert und uns quasi aktualisiert hört, also immer gespannt vor eurem Podcatcher sitzt und immer aktualisiert, wenn die neue Folge kommt. Ja, heute ist Mittwoch, das hat Gründe. Wir erscheinen sonst donnerstags, nämlich gestern fand die letzte Sitzung des alten Bundestages statt, kann man das so sagen?
Nein, wer wahrscheinlich. Weiß, nein, also doch.
Wahrscheinlich, ja. Gut, da reden wir gleich drüber. Gib mir jetzt noch was anderes, Tilman, ich habe dich in der letzten Folge gefragt, wie viele Wahlbezirke es in Deutschland gibt. Und Tilman Lucke wäre nicht Tilman Lucke, wenn er diese Frage nicht innerhalb von einer Woche nachrecherchiert hätte. Tilman, wie viele Wahlbezirke gibt's?
Ja, also wir lagen in unserer Marge richtig. Wir hatten ja anhand von irgendwelchen Überlegungen geschätzt 50 bis 100.000. Es sind insgesamt an allen Wahlbezirken, also Urnen und Brief zusammen, sind es 94.662. Allerdings muss ich einschränken bei der Bundestagswahl 2021. Denn die detaillierten Zahlen der Bundestagswahl 25 sind zwar, also das amtliche Endergebnis ist zwar raus, aber die Wahlbezirke sind noch nicht veröffentlicht. Ich weiß nicht warum, weil die brauchen wir ja, um das Gesamtergebnis zu kennen. Normal ist auf der Seite der Bundeswahlleiterin eigentlich alles, was man so, was das Herz begehrt, sage ich jetzt mal.
Also was das Lucke-Herz begehrt.
Genau, das ist noch nicht drin, das kann ich dann korrigieren, aber wenn man sich orientiert an 2021, dann sind es eben ungefähr 95.000. Davon
ist ja vermutlich auch nicht großartig anders. Also du siehst ja zum Beispiel in Egeln, also so in diesen strukturschwachen Regionen, wenn da ein Wahllokal verschwindet, also ein Wahlbezirk verschwindet, liegt das ja im Bevölkerungsschwund und das haben wir seit 6 Jahren nicht gehabt. Also ist davon auszugehen, dass es grob auch bei der Bundestagswahl 2025 so war.
Genau, und also davon sind 67.014 Urnenwahlbezirke und 27.648 Briefwahlbezirke. Also die sind natürlich, also, man weiß ja immer nicht, also sozusagen die Urnenwahlbezirke sind ja eingeteilt in Wahlberechtigte, das kann man genau messen und dann kann man sagen, wie viele haben da teilgenommen. Mhm. Und aus denen kommen ja dann Leute und geben einen Brief ab, Briefwahl ab, und das weiß man eben vorher nicht, wie viel da, also deswegen, also die Zahl der Wahlberechtigten wird aufgeteilt in diese 67.000 möglichst sinnvollen, also klar, wenn eine sehr kleine Gemeinde hat, kleine, es gibt, jetzt darfst du auch mal schätzen, wie viel Wahlberechtigte hat der kleinste Wahlbezirk, also der von der Bevölkerung her kleinste?
Naja, also wir haben, also der Wahlbezirk, wo ich gewählt habe, waren 1000 Wahlberechtigte. Ich gehe mal davon aus, dass das unterer Durchschnitt ist. Also würde ich sagen, vielleicht 500?
Nee, der kleinste. Also es gibt ja tatsächlich örtliche Gegebenheiten. Also ich sag mal so, im Wahlkreis Lauenburg gibt es einen Ort, der bei, also ja, Schleswig-Holstein an der Grenze zu Mecklenburg. Und da gibt es einen Ort, der heißt Göttin. Nicht Göttingen, sondern Göttin. Mhm. Und der hat 55 Wahlberechtigte.
Und das ist ein eigener Wahlbezirk?
Das ist ein eigener Wahlbezirk, weil es wahrscheinlich ja so örtlich so liegt, dass es also vielleicht zu weit entfernt ist vom nächsten. Ja, aber das muss man ja auch immer berücksichtigen. Ja.
Aber das halte ich trotzdem für kritisch.
Naja, wie gesagt, also die Geheimheit der Wahl ist gewährleistet, wenn 5 Leute abstimmen. Wenn jetzt also alle zu faul sind, da hinzugehen und man hat weniger als 5 Stimmzettel,
wir machen dann auf der Bühne.
Wird es schwierig, aber zählen muss man ja irgendwie trotzdem. Es gibt tatsächlich eine Ausnahme, ich habe das mal gehört, bei der hessischen Landtagswahl ist regelmäßig der kleinste Wahlbezirk irgend so ein, also das ist der flächenmäßig größte, das ist nämlich der Reinhardswald, wo Alice Weidel die Windräder abreißen möchte. Und nein, da gibt es so ein Ausflugslokal, wo ein Ehepaar wohnt, also offiziell gemeldet ist. Und die dürfen nicht, auch wenn sie ein Ehepaar sind, gilt ja das Wahlgeheimnis, die werden immer einem anderen Wahlbezirk zugeschlagen. Aber offiziell ist das halt so ein Gebiet, wo sonst eben keiner gemeldet ist. Das ist also nicht erlaubt, auch 55. Tatsächlich die wenigsten Wähler waren gar nicht in diesem Wahlbezirk, sondern in einem Wahlbezirk namens Neuhütten in Rheinland-Pfalz, wo nur 40 von 76 Wählern zur Wahl gingen. Wohlgemerkt, das war alles 2021.
Ja, ich glaube, wir machen aber auf der Bühne, machen wir jetzt immer den Gag. Ich berichte wirklich von der Auszählung, weil ich damit satirisch was aufzeigen will. Kommt in mein Programm, wenn ihr wissen wollt, wie das läuft. Und dann erzähle ich so die Stapelsaal CDU und dann AfD und dann wird das halt immer weniger. So, auf die Reihe runter. Und dann sagt mein Bruder, ja, und da hinten, da liegt der Zettel mit dem Grünen.
Ja.
Ja, und dann sage ich, ja, und wir wissen alle, wer das war. Das Problem ist, es stimmt fast. Ja, also in dem Wahllokal, wo ich war, haben die Grünen vielleicht 10 Stimmen gekriegt, wenn überhaupt. Und du kennst ja deine Pappenheimer. Mhm. So, also du weißt dann auch ziemlich genau, wer das war. Also so viel zum Thema Wahlgeheimnis. Oder?
Ja, aber das ist das, also klar, solange nicht alle, nicht 100% der Wahlberechtigten dieselbe Partei wählen, was glaube ich in der Geschichte vielleicht mal in irgendwo in Niederbayern vorgekommen sein soll, ist es ja offiziell geheim. Auch selbst wenn es ein offenes Geheimnis ist. Aber trotzdem, also darum macht man sich jetzt keine großen Gedanken. Da wollte ich noch ergänzen, das größte Wahllokal, also mit Urnenwählern, ist auch in Rheinland-Pfalz, nämlich in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Da waren es 2056 Wähler. Also da muss man schon ordentlich zählen. Wahrscheinlich waren da mehr Wahlhelfer eingeteilt. Das wäre ja sinnvoll.
Naja, du kommst aber, die schiere Masse bringt es ja dann auch nicht ab einem bestimmten Punkt.
Ja, also keine Ahnung. Das war ja das, wo 2 Monate vorher das Hochwasser war. Vielleicht hatte es damit zu tun. Es gibt allerdings ein Briefwahllokal, was über 7000, auch in Rheinland-Pfalz, über 7000 Wählerstimmen hatte. Also scheint irgendwie gegangen zu sein. Ich habe jedenfalls nicht gehört, dass die das letzte, das langsamste Wahllokal gewesen sein. Also das nur zu meiner Recherche.
Wobei, du damit, siehst, apropos Wahlgeheimnis, fällt mir gerade noch ein Gag ein. Also das heißt kein Gag, sondern Zitat eines Politikers. Ich weiß nicht, ob es 90 oder 94 war. Wenn ich sage Gag und Politiker, von wem wird es wohl gekommen sein?
Vom Scharping.
Nein, von Gregor Gysi.
Ach so.
Gregor Gysi sagte im Wahlwerbespot 1994, ich denke, es war 94. Es war, wie gesagt, es kann 90 gewesen sein. Guckt er so in die Kamera. Gehen Sie doch ins Wahllokal. Wählen Sie PDS. War? Sieht doch keiner.
War das ein Werbespot oder
was? Ja, war ein offizieller Wahlwerbespot der PDS. Wählen Sie PDS. Sieht doch keiner.
Ja, mit dem heutigen, heute musst du AfD einsetzen in den Spruch und dann stimmt's auch wieder.
Du, inzwischen gibt es sogar Leute, die stolz drauf sind.
Ja, das ist klar.
Ja, okay, nee, also auch im Kabarett. Also wir sagen ja in Sachsen-Anhalt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil die Zahl stimmt nicht mehr. Wählt jeder dritte AfD, es stimmt nicht mehr, es sind ja mehr inzwischen. Aber sag mal, jeder dritte wählt hier AfD, jeder dritte. Abzählen. Und normalerweise hast du immer ganz stolz, die Leute rufen 1, 2, 1, 2 und so. Und jetzt hast du ganz oft, dass in fast jeder Vorstellung mindestens einen Idioten, der ganz stolz 3 reinruft. Mhm.
Ja, das ist aber, es ist wie mit vielen Sachen, die kriechen dann aus ihren Löchern und denken, sie seien plötzlich was Besseres. Wenn sie, also wenn man sich in der Mehrheit fühlt, mit was. Ja, mit was, worauf man auf andere Leute rabschaut, dann ist das auch bedrohlich irgendwie. Das hatten wir ja alles schon mal. Aber tatsächlich.
Aber wie lange geht das gut? Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, ihr werdet jetzt gleich zur Sitzung gestern kommen, das trägt ja auch dazu bei. Wie lange geht das gut, bis die Leute begreifen? Also, pass auf, die Linkspartei hatte ja auch mal einen ganz großen Aufschwung oder so andere Protestparteien und so. Wie lange, und die AfD tut ja nun, finde ich, ihr Möglichstes, um sich als ernstzunehmende politische Kraft komplett zu disqualifizieren. Wie lange geht das noch gut? Also bis die Leute begreifen, dass man sowas nicht wählen kann. Also immer wenn die Linkspartei sich gestritten hat, sind die Wählerzahlen für die Linkspartei nach unten gegangen. Mhm. Die AfD fetzt sich nur. Es scheint keinen zu interessieren. Ich verstehe das nicht.
Ja, und jede populistische Bewegung hat so ihre Besonderheiten. In anderen Ländern sind diese rechtspopulistischen Parteien auf eine bestimmte Person abgestellt. Das ist jetzt hier nicht zu erkennen. Es gibt ja mindestens zwei. Also es gibt die Weidel als Chefin, die schon seit Jahren schon die unumstrittene Nummer eins ist. Und gibt es den Höcke, der sozusagen aus den Ländern agiert und auch
der Chefideologe.
Genau, so der, ja, und das ist im Ausland anders. Da gibt es halt dann einen, zum Beispiel Geert Wilders oder wer, der bleibt dann jahrzehntelang.
Oder Marine Le Pen oder so, ja? Oder halt die Kaczynskis oder halt Orban. Aber ich möchte dir an der Stelle vehement widersprechen. Ich glaube nicht, dass wenn die Weidel morgen durch irgendeinen blöden Verkehrsunfall oder durch andere Sachen vom Weg vom Fenster wäre.
Durch einen Wespenstich war ja ihr Co-Kollege mal
stimmt,
ganz gefährdet.
Herr Kruppala. Herr Kruppala. Ich glaube nicht, dass das dem Wahlergebnis der AfD auch nur einen Cent Abbruch tun würde.
Nee, weil halt auch diese Narrative bedient werden und die gelten ja als wahr. Wenn man eben sagt, die Grünen haben alle, hat ja die Weidel neulich am Pult sogar gesagt, sie haben noch nie in ihrem Leben gearbeitet und seltsamerweise keinen Ordnungsruf darüber bekommen. Einfach zu einer ganzen Fraktion gesagt, sie haben noch nie in ihrem Leben gearbeitet.
Und vor allem auch immer sagen, die Grünen haben keinen Schulabschluss. Und dann werden immer Ricarda Lang genommen und Robert Habeck und Annalena Baerbock.
Nee, Studien, nicht, also Schule haben sie schon gemacht. Aber
ja, kein Berufsabschluss. So. Der Scheiße, der Habeck hat sogar beschissen nochmal promoviert. Und die Baerbock ja, glaube ich, auch, oder?
Nee, die nicht.
Die nicht, aber Habeck ist Doktor. Aber das ist egal.
Ja,
das interessiert
ist ein schlechter Doktor, genau. Also,
ja, Moment. Und die Grünen sind aber zum Beispiel auch eine Partei, die AfD zum Beispiel, auch die CDU, daran merkst du das ja, manchmal auch die SPD wirbt ja mit Doktortiteln auf Wahlplakaten. Das machen die Grünen ja nie.
Nee.
Habe ich schon mal irgendwo, nein, auf dem grünen Wahlplakat haben wir noch nie einen Doktortitel gesehen, ne?
Nee, und tatsächlich, also seit diesen ganzen Plagiatsaffären würde ich das auch einfach nicht mehr machen, weil man sieht, das macht den Menschen nicht besser oder man weiß nicht, erstens mal weiß der normale Bürger nicht, ist das jetzt ein, früher dachte man immer, Doktor ist ein Arzt, ja, ich gehe zum Doktor.
Das kommt noch dazu, das kommt
Onkel
noch dazu.
Und der muss ja ganz toll sein und so weiter, also dass man dann zu besseren Menschen wird, ist bei Leuten, die mit was nichts zu tun haben, die haben davon oft entweder eine ganz falsche Vorstellung nach oben oder nach unten. Ja?
Genau.
Und deswegen, also das mit der AfD, also klar, im schlimmsten Fall kann die AfD in irgendeinem Bundesland, vielleicht in Thüringen, da sind ja die Ergebnisse bisher am allerbesten gewesen mit Sachsen zusammen, Bundestags- und Landtagswahl war Thüringen vorne mit fast 40% bei der Bundestagswahl. Wenn sie dann mal die absolute Mehrheit bei einer Landtagswahl dort kriegen und dort wirklich irgendwie im Landtag dann bestimmen können. Das wäre natürlich der Worst Case.
Du, das kann uns in Sachsen-Anhalt genauso blühen. Wir waren ja auch nicht wesentlich weiter unten. Also wie gesagt, ich in meinem Wahllokal AfD 54%.
Ja, und da ist die 5%-Hürde auch nicht besonders hilfreich gegen so eine Partei.
Nee,
oder auch sozusagen
nicht
dagegen, dass sie unter 50% der Stimmen, aber mehr als 50% der Sitze hat. Da würde ich mir schon auch mal aus dem Grund Gedanken machen, um die Demokratie dazu zu schützen und zu retten, auch die kleinen Parteien noch mit in den Landtag zu lassen. Aber was ist nach oben offen? Natürlich kann man Deutschland nicht mit dem Deutschland vor 100 Jahren vergleichen oder vor 90, wo sozusagen die wirtschaftlichen Krisen dann am Ende und auch die Dysfunktionalität der, also die nicht vorhandene parlamentarische Mehrheit der Demokraten dazu geführt hat, dass dann plötzlich, hier steht ein Politiker rum, der will gern Reichskanzler werden, probieren wir es mal mit dem, kann ja nichts passieren. Also die Parallele der Geschichte ist ja nicht so deutlich, dass das jetzt bevorsteht oder so. Ja.
Naja, Moment. Also Audi zum Beispiel hat jetzt gerade 7500 Leute entlassen, das darf man bitte nicht vergessen. Also das heißt, die Wirtschaft, also es ist definitiv irgendwas am Köcheln. Und ja, ich weiß, man muss vielleicht auch immer wieder differenzieren, die AfD ist nicht die NSDAP. Ja, sicher, natürlich, würde ich sofort zustimmen. Aber ich bin ja in einem Bundesland, entschuldige bitte, ich versuche jetzt bloß gerade nebenbei, ich weiß, es ist immer wahnsinnig professionell, wenn man das während eines Podcasts macht. Ich versuche jetzt hier gerade das Wahlergebnis für Sachsen-Anhalt rauszukriegen. Wahlergebnisse, aktuelle Wahlergebnisse, warte.
Ja.
Weil das würde mich wirklich mal interessieren. Weil das macht mir schon ein bisschen Angst, weil wir halt nächstes Jahr, 2026, haben wir Landtagswahl. Und wir haben zwei Möglichkeiten
Nein, jetzt kommt die Haseloff-These. Bitte nicht. Die Haseloff-These kennen wir aus allen Folgen, die bisher gesendet wurden.
Ich weiß jetzt gerade nicht, worauf du anspielst.
Wäre die jetzt gekommen?
38,8%
hat ja, die das AfD ist ja schon,
in Sachsen.
Echt? Also, das ist ja, naja, gut. Also das, genau, also es gibt dann die Möglichkeit, dass es in irgendeinem Bundesland doch mal schief geht, weil vielleicht der Ministerpräsident doch nicht so zieht von der Demokratischen Partei und dann gibt es halt eine Mehrheit und dann wird Land unter sein und das Bundesland ist dann ja erstmal kaputt regiert, weil da kann man...
Für fünf Jahre ist es im Arsch.
Man kann ja dann wirklich viel kaputt machen. Man kann alles streichen, man kann landeseigene Dinge da zugrunde gehen lassen, man kann die Arbeitslosigkeit steigern und dann hinterher kann man schon davon ausgehen, dass sie dann abgewählt werden, falls das eine Wahl ist, die nach demokratischen Spielregeln funktioniert.
Ja, also, ein einzelnes Bundesland hat, glaube ich, keine Chance, die Demokratie innerhalb von fünf Jahren auszuhebeln.
Nee,
die Bundesregierung
das ist dann auch
hätte die Chance, glaube ich, ja.
Ja.
Aber ein einzelnes Bundesland hat das glaube ich, nicht.
Ja, und das ist ja wieder der Vorteil am Föderalismus, sowohl positiv als auch negativ. Du kannst nicht das ganze System verändern oder verbessern oder verschlechtern auf einmal.
Genau. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen, darum hoffe ich bete, und ich bin kein Fan von Friedrich Merz, ich glaube, das weiß jeder, aber ich bete, dass die Kacke jetzt irgendwas bringt. Was für Kacke, fragt ihr euch jetzt? So, gehen wir mal nach gestern. Am gestrigen Tage, um das jetzt nochmal zusammenfassen, trat der alte Bundestag, also der Bundestag aus der im Moment ja immer noch aktuellen Legislaturperiode, weil der neue Bundestag sich ja noch nicht konstituiert hat, trat der alte Bundestag nochmal zusammen, höchstvermutlich hoffentlich zum letzten Mal, um ein Gesetz zu beschließen, das eigentlich den Mehrheitsverhältnissen des neuen Bundestages entspricht. Mit dem neuen Bundestag dieses Gesetz abzustimmen, haben sich aber nicht getraut, oder Gesetze, muss man ja sogar sagen, haben sich aber nicht getraut abzustimmen, weil da die Mehrheitsverhältnisse anders sind. Das heißt, man nutzt, obwohl man neue Mehrheitsverhältnisse hat, die Mehrheitsverhältnisse des alten Bundestages, um etwas abzuschließen, was den Mehrheitsverhältnissen des neuen Bundestages zugute trägt. Habe ich das ungefähr richtig formuliert?
Ja, das...
Also der einzige Unterschied, also warum man diese neue, man hätte ja auch einfach platzen lassen können, einen neuen Kanzler wählen lassen können, aber der einzige Unterschied ist ja, dass dann die SPD hätte Friedrich Merz mit den Stimmen, man hätte ja auch mit den Stimmen des alten Bundestages Friedrich Merz zum Bundeskanzler wählen können. Das wäre ja gegangen, hätten wir diese Neuwahl nicht gebraucht.
Nee, das geht nicht. Dann wäre er ja nur ein paar Tage lang offiziell im Amt und danach geschäftsführend. Also der Kanzler muss schon vom neuen Bundestag gewählt werden. Das ist eine interessante These.
Man hätte doch die Wahlen gar nicht machen brauchen.
Ach so, dann wäre er halt geschäftsführend für vier Jahre.
Dann wäre Olaf Scholz einfach zurückgetreten und der Bundestag hätte dann, natürlich wäre dann die kleinere Fraktion dieser großen Koalition, aber das hätte sich ja eh bald geändert. Egal, Spielchen, müßig, egal. Auf jeden Fall hat dieser neue Bundestag und jetzt, ich könnte sagen, 1 Billion Euro Schulden beschlossen. Das ist jetzt aber sehr grob formuliert. Wenn Sie es präziser möchten, haben wir hier zugeschaltet aus Berlin unseren Politikexperten Tilman Lucke, der alles weiß. Was hat der alte Bundestag denn genau beschlossen, Tilman?
Dass die Schulden erstmal ermöglicht werden. Das ist der Unterschied. Also es ist jetzt kein Haushalt, der konkret beschlossen wurde mit das und das und das geben wir aus, sondern es sind letztlich Ermächtigungen, also die des Sondervermögens.
Ein Ermächtigungsgesetz!
Nö, das Wort der Bundestag oder die Bundesregierung wird ermächtigt, das steht in solchen Gesetzen immer drin. Und dann wird eben die Höchstsumme genannt, in dem Fall eben 500 Milliarden für die Infrastruktur. Und davon, und das haben die Grünen rein verhandelt, davon müssen 100 Milliarden für Klimaschutz ausgegeben werden.
Steht das so drin?
Ja, genau.
Exakt so.
Genau, und ebenfalls 100, das kann eine Teilmenge davon sein, ebenfalls 100 Milliarden müssen dann für die Länder zur Verfügung stehen. Also die kriegen jetzt auch was, obwohl sie selber,
Aber wie genau und so, das steht alles nicht drin.
Nee, aber es ist ja lang genug.
Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie das noch rein verhandelt hätten. Bayern kriegt von den 100 Milliarden 90 Milliarden, sonst stimmen die Freien Wähler nicht zu.
Nee,
Walter Hupsi hat ja auch gesagt, das ist ja alles, und dann hat er vom Söder eine Erwartschen gekriegt und jetzt haben die Bayern auch zugestimmt.
Ja, und am Freitag geht es ja durch den Bundesrat,
oder
höchstwahrscheinlich dann mit den Stimmen von Bayern, weil die braucht man, wenn man auf die Landesregierungen verzichten will, die BSW, Linkspartei oder FDP Beteiligungen haben, die können dann machen, was sie wollen. Und alle anderen, wenn alle anderen dafür sind, dann geht das Gesetz durch. Und das ist ja wirklich was ich mich tatsächlich verprognostiziert, weil ich hatte gedacht, das wird nicht durchkommen. Und dann war ja die Mehrheit doch relativ komfortabel gestern. Also gut, so gut wie keine Abweichler und über also 20 Stimmen mehr.
Wie viele Stimmen hatten CDU, SPD und Grüne?
Das waren 512 von 733, also ziemlich genau 70% statt von 2/3, die man brauchte. Damit ist es tatsächlich, gibt es
und es
eine
haben
Menge,
fast alle zugestimmt.
Ja, ja. Und es gibt eine Menge Grundgesetzänderungen, die mit knapperer Mehrheit beschlossen wurden. Mhm. Die knappste Mehrheit war übrigens beim großen Lauschangriff 1998, da hatten sie nur 4 Stimmen mehr als nötig.
Okay, so und jetzt, das Lustige ist ja so, die haben jetzt etwas beschlossen, damit die Regierung, es finden ja noch nicht mal Koalitionsverhandlungen statt, ne? Die Sondierungen sind abgeschlossen.
Nee, die Koalitionsverhandlungen, die sind letzte Woche auch gestartet und okay. Mit diesen, ja, da gab es ja dieses, wurde ja relativ breit getreten in den Medien, diese 16x16 Sondierer, also 16 Teams mit jeweils 16 Leuten, also 256. Man kann froh sein, dass dann nicht noch andere Parteien beteiligt sind, sonst wären es ja noch 1024
oder
was gewesen.
Und 5 davon aus Sachsen-Anhalt habe ich vorgestern in der Volksstimme oder letzte Woche in der Volksstimme gelesen.
Oh, das ist doch relativ unterrepräsentiert. Und der Rest aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen oder was?
Aus dem Rest der Bundesrepublik. Das sind nur
ja,
5
ja,
tatsächlich
aber die,
aus Sachsen-Anhalt.
Die SPD ist ja etwas überrepräsentiert in Niedersachsen und die CDU in Nordrhein-Westfalen.
Von diesen 5 sind, glaube ich, 3 von der SPD.
Und die Hälfte zugewandert aus dem Westen oder was?
Warte, Katja Pela ist Ossi. Das könnte ich, reiche ich nächste Folge nach. Nein, reiche
ja.
ich natürlich nicht.
Naja.
Reiche ich natürlich nicht.
Reichst du nicht nach.
So, ich habe, man hat so einige Sprachfetzen gehört. Es war letztendlich alles in allem stinklangweilig, oder?
Ja, die Debatte, da gab es nochmal Ordnungsrufe.
Und Sarah Wagenknecht hat ein Schild hochgehalten.
Schild hochgehalten und das mit dem Ersten Weltkrieg verglichen. Also es ist halt wieder das Niveau. Und Stefan Brandner kriegt ja einen Ordnungsruf.
AfD.
Als Friedrich Merz am Pult stand, nannte er ihn Pinocchio-Fritze. Also der Brandner ist halt auch so ein, der könnte in eurem Kabarett sitzen und immer so allen AfD-Sachen zuklatschen. Das ist bestimmt geht er auch abends immer ins Kabarett. Und merkt nie, dass er eigentlich der Idiot
Wo
ist.
Wo kommt der her?
Der ist Thüringer, aber kommt natürlich auch aus dem Westen, wie üblich in Thüringen.
Ja, man kann ja davon ausgehen, dass das Spitzenpersonal der AfD im Prinzip im Großen und Ganzen aus dem Westen kommt.
Mhm.
Osten zwar die größte Zustimmung.
Aber wir waren gerade noch beim bei dem, was da drin steht. Also wie gesagt, diese Infrastruktur inklusive Klima ist jetzt beschlossen. Und dann gab es ja eben diese Grundgesetzänderungen, dass in künftigen Haushalten gilt, der Verteidigungshaushalt mit über 1% als nicht von der Schuldenbremse betroffen. Also da steht quasi nur mit 1% in diesen 0,35% drin, was aufgenommen werden darf an Krediten vom BIP, und der Rest ist quasi nach oben offen. Deswegen kann man natürlich nicht seriöserweise vermuten, wie viel es sein wird. Das kann man alles erst hinterher, in ein paar Jahren wird man wissen, wie viel dann jährlich ausgegeben wurde.
So, Moment, so um das jetzt mal einzuordnen. Und das heißt 500 Milliarden Infrastruktur, 400 Milliarden Bundeswehr, also Verteidigung.
Verteidigung, und das haben die Grünen auch reinverhandelt, nicht nur Verteidigung als ausdrücklich die Bundeswehr, sondern eben auch die weicheren Dinge, wie zum Beispiel Katastrophenschutz oder auch Cybersicherheit. Das ist alles jetzt auch laut Grundgesetz Verteidigungsthema. Okay. Und das wäre sonst nicht gewesen, und dann hätten sie, also ja, man wollte eben der Bundesregierung so ein bisschen auf die Finger schauen und ihr genauer vorschreiben, was sie zu machen hat, aber was sie dann genau beschließt, ist ja Sache der Regierung, da können die Grünen jetzt nicht weiter mitreden.
So, okay, aber sie haben versucht den Rahmen. So, dieser Rahmen bedeutet jetzt was? Das bedeutet, dass die Bundesregierung, oder nein, der neu konstituierende Bundestag, der ist ja in nächste Woche, ne?
Am Dienstag wieder. Also
nächste Woche, genau. Ja. Tritt der neue Bundestag zusammen mit der Eröffnung. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir eine Eröffnungsrede anhören werde, weil ich da sehr gespannt drauf bin. Da bin ich wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Allein schon, wenn jemand wie Gregor Gysi androht, dass es schön ist, dass er das erste Mal in seinem Leben ohne Zeitbegrenzung sprechen darf. Und wenn sie, also der wird das nutzen, sag mal. So.
Nein, der wird es nicht nutzen.
Natürlich der wird er das nutzen. Ach, ein Filibuster. Ich erwarte einen Filibuster.
Der wird genauso lange sprechen wie alle Alterspräsidenten vor ihm.
Ja, alles gut. Das heißt, die haben nur einen Rahmen abgesteckt, dass der Bundestag bis zu 900 Milliarden oder bis zu 500 Milliarden und bis zu 400 Milliarden außerhalb der Schuldenbremse an neuen Schulden aufnehmen darf. In welchem Zeitrahmen? Oder gilt das unendlich? Das heißt, wenn dieser Bundestag beschließt, ach scheiße, ich brauche plus 350, stehen dann noch 150 für alle Ewigkeiten, oder gibt es einen Zeitrahmen?
Das gibt da erstmal keinen. Also dieser Verteidigungshaushalt, der gilt ja für immer also so lange, bis das wieder zurückgeändert wird.
Ja, mit dem 1%, ja, aber diese 400 Milliarden.
Du meinst die Infrastrukturmilliarden, die gelten, jetzt muss ich selber mal schauen,
Also das heißt, wenn der Bundestag jetzt sagt, ach scheiße, wir haben uns verplant, wir brauchen bloß 350, dann stehen die 150 noch irgendwo rum.
Ja. Also
es wird nicht passieren. Aber
also da steht Artikel 143h steht für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 darf also mit einem Volumen bis zu 500 Milliarden.
Wie war die Zahl?
Klimaneutralität bis 2045.
Also doch, nein, das sind 20 Jahre.
Das ist jetzt nur das Ziel, der Kredit. Aber du kannst natürlich sagen, hinterher, nach 2045, sollte von dem Geld möglichst nichts mehr übrig bleiben, weil dann hat das ja keine Auswirkung mehr, ob man das erreicht hat.
Ja, weil ich mal gehört habe, das gilt halt innerhalb der nächsten 10 Jahre. Also dieses Sondervermögen muss quasi für Maßnahmen innerhalb der nächsten 10 Jahre.
Genau, also da steht 12 Jahre bei dem Infrastruktursondervermögen, okay, steht 12 Jahre, okay. Dürfen 12 Jahre lang gültig, also bewilligt werden.
Frage.
Ab sofort, das heißt dann bis 37 oder 38, je nachdem welchen Etat man jetzt da zugrunde legt, ja.
Frage, die Amis, und was gute demokratische Arbeit betrifft, die Amis sind uns ja immer ein gutes Vorbild, die Amis haben ja... Naja, nicht jedes Jahr, aber sagen wir mal grob alle 2-3 Jahre einen sogenannten Haushaltsstreit, ein sogenannter Shutdown droht, weil die Amis ja auch eine Schuldenobergrenze haben und jeder amerikanische Präsident ja quasi sehr geübt darin ist, diese Schuldenobergrenze müssen wir jetzt mal kurzfristig nochmal nach oben setzen, solange bis der nächste Präsident kommt und die auch wieder nach oben setzen muss. Befinden wir uns jetzt auch langsam in so einer Spirale?
Nee, so läuft es nicht, sondern immer dann, wenn Schulden aufgenommen werden, wird ja die Summe der Schulden größer.
Genau. Weil ja keiner die Schulden abbaut.
In guten Jahren, also wenn man keine neuen Schulden aufnimmt, dann wird sie, oder oder also wenn das BIP wächst, dann wird der Anteil der Schulden am BIP natürlich nicht so viel größer, wie die Summe es vermuten lässt. So, das heißt also, man braucht immer zusätzliches Geld, und da es in den USA anders als bei uns eine feste Obergrenze gibt, das ist eine bestimmte Summe.
Was übrigens Quatsch ist, aber okay.
Genau, und das liegt nicht am Präsidenten, sondern das liegt eher am Kongress, dass der Kongress zu geizig ist und sagt, jetzt bewilligen wir mal noch 1 Milliarde zusätzlich, und die ist dann vielleicht in 3-4 Stunden aufgebraucht und dann müssen wir nochmal beschließen.
Genau.
Das ist dann tatsächlich dort so, dass wenn man das überschreitet, also wenn man sozusagen diese Haushaltsklippe überschreitet, ohne die Summe vorher angehoben zu haben, einmal um Mitternacht so und so, dann gilt der Staat als nicht zahlungswillig, und die ganzen Staatsbediensteten kriegen dann tagelang keinen Lohn oder was auch immer, oder müssen nach Hause gehen, müssen Zwangsurlaub nehmen. Also das ist natürlich extrem ineffizient, weil der Kongress halt, wenn er von einer gegenseitigen Partei dominiert wird, immer sagen kann, jetzt einigen wir uns mal große Einigung, und wir bewilligen aber nur eine ganz kleine Summe, damit wir schon wieder diesen ganzen Zirkus in ein paar Wochen wieder haben.
Und genau, so. Darum geht's. So. Und jetzt könnte man ja sagen, in 10 Jahren, also offensichtlich scheint ja das mit dem Sondervermögen, das hattest du vor 2 Folgen schon mal gesagt, aber seit wann gibt es Sondervermögen?
Seit immer. Seit Gründung der Bundesrepublik.
Also seit Gründung, so. Und dass sie jetzt, aber ich habe das Gefühl, da ist jetzt so ein Schwung reingekommen. Und dass jetzt, die nächste Bundesregierung sagt, oder schon in der nächsten Legislatur, machen wir mal noch ein Sondervermögen.
Ja.
Und noch ein Sondervermögen.
Das ist ja jetzt die Kritik an der Großen Koalition, weil sie ja in den vergangenen...
An der was?
Union-SPD-Koalition. Weil sie ja seit 2005 bewiesen hat, dass ihr liebstes Hobby ist, ihren Wählern, vor allem den Rentnern, irgendwas zu schenken oder irgendwelchen Gruppen, ja, die man eben
raus, Kohle.
Das ist natürlich, und da haben die Grünen halt gesagt, nein, das Wort zusätzlich, das müssen wir unbedingt rein verhandeln, weil es geht nicht um Summen, die sowieso im regulären Haushalt stehen.
Das Ziel ist ja tatsächlich, dass es nur für Investitionen gilt. Also, dass damit eben keine Rentenkassen gefüllt oder sonst irgendwas. Aber das Lustige finde ich ja immer, wenn man sagt, das soll nur für Investitionen gelten, kann man ja letztendlich, wenn es hart auf hart kommt, alle sowieso geplanten Investitionen, die sowieso im Bundeshaushalt stehen, nach und nach rauslösen.
Genau, sofern
irgendwann
ist es
also, auch vorbei. Aber
das wird dann ein Haushaltstrick sein. Da wird's, du hast recht, das kann so eine Situation geben, dass dann in der Haushaltsdebatte die Opposition sagt, Mensch, wir haben mal im Haushalt von letztem Jahr nachgeschaut, da stand es noch im regulären Haushalt, jetzt steht es plötzlich als gekürzt drin und wandert ins Sondervermögen. Das kann passieren, also als geübter Haushaltstrick-Anwender ist das sicherlich, also da klingeln dann die Kassen sozusagen oder schillern dann die Dollarzeichen in den Augen der Koalition, weil man tatsächlich sagt, jetzt haben wir das, was die vergangenen Regierungen nicht hatten, nämlich eine riesige Summe erstmal, und es melden sich ja nach und nach schon die ganzen Branchen oder die ganzen Bereiche, die sagen, ja, wir sind aber auch Infrastruktur und so. Ja, also es wird kein leichtes Stück, das dann tatsächlich zu verteilen.
Wie hoch war die Summe des letzten Bundeshaushaltes? Also die einen Ausgaben?
Ungefähr bei 500 Milliarden plus minus ein bisschen was.
Das heißt, die Summe, die jetzt aufgenommen worden ist, und ich sage jetzt immer mal 1 Billion, also kannst du ja einfach fairenshalber dieses erste Sondervermögen noch mit reinrechnen, dann sind wir ja bei 1 Billion. Das heißt, doppelt so hoch. Das heißt, diese Möglichkeit, Schulden aufzunehmen, ein Sondervermögen aufzunehmen, liegt jetzt bei 1 Billion. Das klingt ja nach einer Menge Geld.
Naja, 1,8 Billionen ist ja die bisherige Verschuldung. Also wenn das alles ausgeschöpft wird, in 12 Jahren wird das dann vielleicht
so
sein.
2,8. Dann sind wir wahrscheinlich schon bei 3 Billionen oder bei 3,5 Billionen. Was ja fächige, das sind ja nur Zahlen. Also wir können jetzt nochmal das Prinzip Schulden, egal, darum geht es jetzt nicht. Sondern diese 500 Milliarden allein nur für Infrastruktur. Also ich sei jetzt mal ganz naiv, wie ich bin, ich habe ja keine Ahnung. Straßen, Schienen, Schulen, so Kram. Das ist ja nix.
Ja, so kann man sagen. Und
also pass auf, nehmen wir mal an, es wird fair verteilt. Wir haben 80 Millionen, sagen wir mal, pro Einwohner eine Million ist das denn, ne? Kannst du sagen, pro Einwohner eine Million.
Pro Einwohner, warte mal, wenn man 1 Billion...
Grob.
Nee, pro Einwohner 10 Millionen. 10 Millionen, jetzt komme ich selber durcheinander.
Warte mal, 1 Billion, das sind 10 Billionen. Warte, ich mache jetzt hier kurz die Rechnung. Das ist 1 Billion geteilt durch 80 Millionen sind 12,5, ja. Also ungefähr, sagen wir mal grob 10.
Oh,
10 Millionen.
Gucken, so, das heißt für Sachsen-Anhalt, wer es noch habe.
Ja, nein, es geht mir jetzt um was anderes. Das heißt, allein für das Land Sachsen-Anhalt stünden dann, naja, gut. Wie viele stünden dann zur Verfügung? Wir haben 2 Millionen
ja,
Einwohner.
Ja, aber das ist natürlich so, wenn man so rechnet, kommt man, glaube ich, auf kein sinnvolles Ergebnis, weil es gibt ja die verschiedenen Instanzen, also Länder, die Kommunen wollen ja dann auch noch irgendwas haben oder der Bund kann ja das und das fördern.
Ja, aber jetzt mal grob. Grob, also einfach mal jetzt, wenn man ganz grob und fair davon ausgeht, kriegt Sachsen-Anhalt von dieser Billion 2 Milliarden ab. Was kannst du damit machen? Damit kannst du doch nichts machen. Also da kannst du eine Straße mit sanieren.
Ja. Aber es muss ja nicht jede Straße sein.
Also es soll ja
Straßen geben, die ganz gut noch sind, weil sie eben vor 10 Jahren, ja, so.
Nicht
bei
in
der Wahl ist es auch so, diese Generalsanierung, die ist ja jetzt im Gange, die ist ja auch schon irgendwie bewilligt und da kommt jetzt noch zusätzlich obendrauf irgendwas, also die Boni des Bahnvorstandes werden sich dann wieder erhöhen, weil man es ja noch geschafft hat, irgendwelche, was weiß ich, noch eine Quote zu erfüllen und so und die Pünktlichkeit ist dann egal. Also das... Natürlich, Geld ist nicht alles und in einen schlechten Betrieb wie die Bahn oder die Bundeswehr einfach obendrauf Geld reinzupacken, wo sich die schon schlecht wirtschaften, die man eigentlich rausschmeißen müsste, die freuen sich, ach, noch mehr zum Durchbringen, ohne dass man eine gewisse Verantwortlichkeit dafür hätte oder so. Das wird nicht funktionieren und der Deutschlandtakt der Bahn wird ja trotzdem nicht vor 2070 kommen. Eigentlich müsste man da auch mal ein Sondervermögen zur Erreichung des Deutschlandtaktes einführen.
Naja, ich habe ja einen relativ guten Bekannten, mit dem ich auch so einen Podcast mache und der hat ja bei der Deutschen Bahn gelernt, der hat bei der Reichsbahn gelernt. Dann
und
bei
wer
der
aus
Bundesbahn
dem Westen uns jetzt zuhört, er ist nicht so alt, wie das klingt, dass er bei der Reichsbahn gelernt hätte.
Genau, nee, der hat einfach
nur aber
angefangen,
in der DDR,
ja, ja.
Das war ja das Einzige, was man noch so ans Reich, also das war eigentlich ganz inkonsistent, weil die DDR wollte ja die Erinnerung an das Deutsche Reich eigentlich tilgen, aber die Zentrale der Reichsbahn saß in Frankfurt an der Oder und wurde deswegen übernommen von der SBZ und DDR und um das aber zu behalten, haben sie irgendwie diesen Namen behalten und das war bis 1993 die Reichsbahn, ja.
Genau, da hieß es immer in der Werbung dann die Deutschen Bahnen. Bis man dann zur Deutschen Bahn vereint, die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn vereinigte man dann irgendwann zur Deutschen Bahn. Was ich damit sagen will, er sagt, die Züge waren früher auch nicht pünktlicher, ein bisschen, aber die haben in den Fahrplänen einfach, und das könnte man ja einfach mal wieder einführen, man könnte die Fahrpläne mal überarbeiten, man müsste erstmal gar nichts machen. Die haben in, sagen wir mal, einer Strecke, sagen wir mal, Berlin, München, fährst du 4 Stunden, glaube ich, mit dem ICE, ne? So, und die haben einfach einkalkuliert, der Zug fährt 4,5 Stunden. Ja. Und hatten, wenn irgendwas auf der Strecke war, hatten die sozusagen Zeit, diese Verzögerung wieder
schon,
rauszufahren?
Das ist, weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Du kennst ja, bei der Deutschen Post machen sie es ja genauso. Eigentlich sind sie ja bis letztes Jahr vom Gesetz verpflichtet gewesen, am nächsten Tag, glaube ich, 95% oder 90% der Briefe abzuliefern. Wer das im Einzelnen genau kontrolliert, also die Bundesnetzagentur wird ja jetzt nicht an meinem Briefkasten zu Hause stehen und dann Poststempel kontrollieren,
oh,
95% haben wir jetzt
überall.
Heute nicht erreicht. Also das ist natürlich erstmal schwer zu kontrollieren, die Zahl der Beschwerden nahm ja auch zu und dann hieß es, nee, die Post macht es einfach nicht, also muss sie es auch nicht mehr machen. Dann machen wir jetzt entzerren wir jetzt den Plan. Und verpflichten sie zu gar nichts mehr. Die dürfen die Briefe einfach mal irgendwo hinlegen, ein Jahr lang. Und dann, wenn er dann noch da ist und noch nicht irgendwie verschwunden, dann darf er ausgeliefert werden. Also es gibt ja das schöne Wort Austragungspflicht. Aber das hat leider mit der Deutschen Post... Genau,
das
hat mit der
halt
Post nichts zu tun, sondern das ist ein juristischer Begriff, den eine Frau der betrifft. Und ich finde, solange die Post keine Austragungspflicht hat, sollte man über den Schwangerschaftsabbruch ganz anders reden.
Aber weswegen ich darauf kam, es geht ja jetzt nicht, es geht ja nur für mich als Bahnkunden und ich bin keiner. geht ja nur darum, dass er zumindest die, du könntest mit diesem kleinen Trick zumindest ja, die Fahrpläne also, wieder irgendwie zuverlässiger kriegen.
Was dann passieren wird, dann werden natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, die Verspätungen sind jetzt nahe bei 0%, warum? Weil jede Fahrt eine Stunde länger dauert, als sie eigentlich könnte. Das heißt, die Züge werden noch langsamer sein. Du kennst ja diese langsamen Züge, die dann, also ganz schlimm ist es, wenn man nach Köln reinfährt, über die Hohenzollernbrücke und das ist einfach eine Sehenswürdigkeit, die habe ich in meinem Leben schon Stunden, tagelang auskosten dürfen, weil das direkt vor dem Hauptbahnhof ist und da sind die Gleise nicht frei, dann muss man da einfach erstmal stehen bleiben und dann rollt der, weil er nicht Fahrt aufnehmen will oder kann, noch gemütlicher rein, als er eigentlich müsste. Und das sind
Wieso bist du so oft
Ich war in Köln? Einmal im Leben, nein, das so nicht, aber also es ist wirklich tatsächlich, das ist halt besonders markant, weil man da mitten auf dem Rhein quasi steht und hofft, dass ein anderer Teil der Infrastruktur, nämlich die Brücken, in dem Moment nicht nachgeben. Ja, also das wäre eine Einladung dazu, das sozusagen zur Ambitionslosigkeit, dass man sagt, nö, wenn jetzt jede Fahrt länger dauert, da, stell mal vor, du könntest nachschauen auf früheren Fahrplänen, wie lange hat es denn früher gedauert, dann würdest du deinen Enkeln mal erzählen, früher kam man in 4 Stunden von Berlin nach München und die würden dich einfach der Lüge bezichtigen, weil es dann 6 Stunden offiziell dauert. Also das kann nicht der Anspruch sein. Und wie, ehrlich gesagt, ich finde, die Bahn ist noch schlimmer als die Post, also wenn man da irgendwas gibt, da werden sie es ausnutzen. Das ist, darauf kann man wetten. Und das sind einfach keine ehrlichen Leute und keine, die wollen ja die Leute, die Kunden betrügen. Die verachten ihre Kunden und dann, finde ich, darf man denen überhaupt nicht, ihnen gar nichts entgegenkommen.
Naja, aber besteht denn irgendwie politisch die Chance, die Bahn mal wieder, also sie ist ja 100% die Tochter des Bundes, aber die Bahn wieder in den öffentlichen Dienst zurückzuführen?
Na, das Schlimme ist ja, die Bahn hat ja das Schlechteste aus beiden Welten. Also sie ist ein Staatskonzern vom Gefühl her, von der Mentalität her. Das heißt, der Kunde ist nur ein Idiot, der eigentlich stört. Und der
genau.
Der Eigentümer macht es, macht nichts dagegen. Also wenn ich irgendeine Firma besitze und jemand anders fährt die an die Wand, dann würde ich doch mal ab und zu reinschauen. Hallo, palim palim, ich bin der Chef und ich schmeiß dich jetzt hier raus. Wie lange ist der Bahnchef Grube schon im Amt? Seit 2017, glaube ich, oder so. Das ist unfassbar lang dafür, dass in seiner Amtszeit alles noch viel schlechter geworden ist als unter Medern und, Grube ist ja gar nicht mehr. Lutz heißt er. Aber eigentlich der Bahnchef der Herzen ist ja Bahnchef Medern, der hat ja gar keinen Vornamen mehr. Und
genau, das ist sein Vorname, Bahnchef.
Und auf der anderen Seite tut der Bund so, nee, das ist ein Privatunternehmen, da können wir nicht reinreden, was nicht stimmt. Wenn der Bund Eigentümer ist, also der Verkehrsminister bzw. das ihn kontrollierende Parlament samt Verkehrsausschuss, natürlich können die da alles bestimmen, wie es zu laufen hat. Und machen sie nicht. Es ist ja immer nur dann, das habe ich auch neulich gehört, immer dann, wenn irgendein Minister sich ankündigt, der muss dann bei der Bahn persönlich anrufen, sozusagen eine Buchung vornehmen. Ja, ich möchte jetzt ganz prestigeträchtig mal da hinfahren. Und dann kann man sicher sein, dieser Zug wird pünktlich sein. Also das wird dann, es gibt dann eine extra Abteilung, klar, die sozusagen die dringenden Fälle bearbeitet. Und wenn man das Glück hat, zusammen mit diesem Minister im selben Zug zu sitzen, dann weiß man, da kann ich dann zum Auftritt fahren und muss nicht 2 Tage vorher in Berlin losfahren, damit ich den Auftritt schaffe.
Okay, super. Jetzt nur noch mal eine ganz kurze Frage. Wenn diese Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt werden und die es tatsächlich schaffen, auch vernünftig und Projekte, dann kommt uns ja wieder der berühmte Fachkräftemangel
in
die Quere. Das heißt, die schaffen das ja gar nicht. Die können jetzt Projektierungen, sagen wir mal, mir fallen jetzt hier spontan in Sachsen-Anhalt, fallen mir 7 Überverkehrsstraßen ein, wo man dringend was gemacht werden müsste.
Genau. Inklusive was wird dann passieren?
Die haben dann gleich das Personal.
Okay, wir haben hier 7 Projekte, dann das Einzige, was man macht, man geht in den Barkenladen oder in irgendeinen Barkenladen und sagt, so, wir hätten gern 7 Baustellen. Und dann werden die schon mal abgesperrt und dann schaut man, so, machen wir Ausschreibung. Dann schauen wir, welche Firma hat ein paar Mitarbeiter und so weiter. Also wenn man jetzt alles gleichzeitig anfängt, das kann ja auch noch auf uns zukommen, dass die Projekte so schlecht geplant werden, dass sie sich gegenseitig dann die Fachkräfte wegnehmen.
Und für alle, die jetzt sagen, nee, das wird nicht passieren, dafür gibt es ja Koordinationsämter. Ich wohne in einem Ort, der mal komplett von der Außenwelt abgeschnitten war. Hier gab es nur einen Feldweg raus, weil hier drei Baustellen gleichzeitig waren, weil die eigentlich nacheinander kommen sollten, die aber ein Projekt dreimal ausschreiben mussten, weil sich da niemand drauf beworben hat und die dann letztendlich die teuerste Baufirma irgendwo aus, weiß ich nicht, genommen haben und die dann aber schon gleichzeitig, also das war eine Kreisstraße, die gemacht wurde, gleichzeitig eine Bundesstraße, die bei uns vorbeiführt, gemacht wurde. Das wurde natürlich von einem ganz anderen Amt ausgeschrieben und dadurch hatten wir hier drei Baustellen. Wir mussten hier und wer aus Magdeburg oder der Nähe kommt, wir mussten, um aus Egeln rauskommen, über Tartun fahren. Und das wünscht man
Tartun
seinem
schlimmsten Feind. Tartun ist so in Estland irgendwo. Nee, Tartu. Ja, aber genau. Also bei ihm vertrauen, genau, also das haben wir gesagt, Geld allein ist eben nicht alles. Man muss auch schauen, was haben wir für eine Realität, was haben wir für Leute in den Ämtern, das sind oft auch Idioten, dann haben wir die Regierenden, die sich mit irgendwas schmücken und aber auch trotzdem nicht das richtige Auge drauf haben oder die Fachkenntnis. Dann haben wir Firmen, Privatfirmen, die dem Staat, die natürlich sagen, wenn ich jetzt privater Bauunternehmer bin und ich habe einen Auftraggeber, der privater Investor ist und dann habe ich den Staat, dann nehme ich natürlich beide Aufträge an und welchen werde ich zuerst erledigen? Und welchen werden vielleicht gar nicht, wie gesagt, die Baken stelle ich schon mal hin und da passiert gar nichts und Haftungsfragen und so weiter, das ist alles überhaupt, da ist der Staat im Nachteil und da können wir uns in 12 Jahren nochmal sprechen und tatsächlich eine Bilanz ziehen, wie viel Straßen führen denn jetzt nach 12 Jahren nach Egeln, vielleicht 0 oder eine halbe oder so, also das, wir sind noch nicht im Paradies angekommen, sagen wir es mal so.
Aber wir sind ganz nah dran, weil Bayern ist ja das Tor zum Paradies und wir
genau.
Liegen ja
und dahinter. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Statistik auch nochmal rausgesucht. Es gibt, der Grundgesetztext hat jetzt ein Jubiläum gefeiert diese Woche, beziehungsweise am Freitag, wenn es dann durch den Bundesrat geht. Denn der Text hat sich seit 1949 sozusagen hat die 100% Zusatztext überschritten. Der ist jetzt mehr als doppelt so lang wie 1949. Also das jetzt mit dieser Änderung hat er jetzt quasi das überschritten. Also liegt jetzt bei 102% des Ursprungstextes. Wenn man allerdings sozusagen, man weiß ja immer nicht, was ist Text, was ist nicht Text. Also es geht hier darum, amtlicher Text des Grundgesetzes ist ja die Überschrift, dann die Präambel, dann die Artikel mit und die Absätze mit eingeklammerten Ziffern und es gibt einen einzigen Grundgesetzartikel, der tatsächlich einen amtlichen Titel hat. Wenn ihr so eine Broschüre habt, Grundgesetz, dann steht ja in eckigen Klammern, das bedeutet, das ist nicht amtlicher Text, steht ja immer das Thema, was weiß ich, konstruktives Misstrauensvotum, so. Und das ist aber nicht, und es gibt einen Artikel, da haben sie aus Versehen 2009 bei der Änderung, haben sie die, im Gesetzestext, wenn man den Gesetz ändert, dann werden die nicht, sondern das ist eher so sozusagen pädagogisch fürs Volk. Da könnte man theoretisch auch kommentieren.
So eine Art Kommentierung, eine kritische Ausgabe.
Es gibt
einen
Artikel, nämlich über das parlamentarische Kontrollgremium, das ist Artikel 45d, da steht einfach nebendran dieses Wort. Und das finde ich auch irgendwie seltsam, dass sie das...
Wenn es irgendein spannendes Wort wäre, wie gutes Kita-Gesetz oder so, da könnte
also
man das ja
verstehen.
Also
das wäre tatsächlich Teil des Textes, die anderen sind nicht Teil des Textes. So habe ich es gerechnet. Und wenn es nur um den reinen Text geht, also die reinen Wörter ohne jetzt irgendwelche Überschriften, dann ist der Aufwuchs sogar um 110% gekommen. Also das ist, ich kann es jetzt hier auch mal sagen, also insgesamt hat das Grundgesetz jetzt 175.000 Zeichen, also da kommt schon was zusammen. Das ist schon so ein halber Thomas-Mann-Roman.
Okay. So, Rechercheaufgabe für die nächste Woche, sei denn, du weißt es aus dem Kopf. Die amerikanische Verfassung kann ja nicht geändert werden. Die kann ja nicht geändert werden. Das ist ja nicht möglich, sondern sie kann nur ergänzt werden. Also wir können ja auch Grundgesetzartikel bis auf die ersten 20, können nicht geändert
werden. Nein, bis auf Artikel 1 und 20.
Also nicht die ersten 20,
auch nur
sondern
nur
Artikel
1 und 2. Und davon auch nur den Sinn, bzw. den Geist. Du könntest da ein Komma einsetzen oder was auch immer, oder was dazufügen, was den Sinn nicht schmälert. Alles andere, genau.
Ah, okay, egal. So, das heißt, es gibt Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung. Weißt du, wissen aus dem Kopf, wie viel? Okay, da würde mich mal interessieren, ob die Zusatzartikel die Menge der Constitution schon überschritten haben.
Da bin ich sicher, weil die sind auch sehr ausführlich, sehr, also sie stehen eigentlich dem Grundgesetz in Kompliziertheit nichts nach, aber das war schon 1787 so. Die haben
Weil Grundgesetz gibt es ja jetzt seit knapp 80 Jahren und die amerikanische Verfassung ja seit über 300 Jahren. Also insofern, nee, seit über 200,
fast
250.
Ja.
Ja, 250 und fast 250 Jahre, genau. Da würde mich mal, das, also wenn wir jetzt hier schon mit so einem, deswegen habe ich dich auch am Anfang als Korinthenkacker, aber egal,
ja,
das meinte ich voller Liebe natürlich, angekündigt, würde mich mal interessieren. So, die nächste Folge ist auch wieder am nächsten Mittwoch,
nee, stopp,
das
kündige ich gleich noch an,
weil am nächsten Dienstag ist was?
Genau.
Du hast einen
und eine Korrektur übrigens. Ich habe ja, wir haben ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, die Bundestagsbauarbeiter hätten das Plenum schon umgebaut und das war nicht der Fall. Die haben es,
was ja
ich
Quatsch
vermute,
ist.
Sie hatten es schon zur Hälfte abgeschraubt und dann mussten sie es aber wieder hinschrauben. Also ich glaube, sie hatten mehr Arbeit und seit gestern wird eben die neue Sitzordnung hingeschraubt. Also das ist wirklich, da hat sich die Bundestagspräsidentin Baas auch nochmal extra bedankt bei den Bauarbeitern, die in Überstunden da aktiv sind. Das also zur Korrektur und Ausblick, apropos Bundestagspräsidentin, Julia Klöckner wird die neue Bundestagspräsidentin. Die
das
wurde jetzt
schon
nominiert
fest
von der Union.
Ach cool, genau das hätte ich nämlich noch, das wäre nämlich noch so eine Prognose,
genau,
aber wenn es jetzt schon feststeht.
Gut. Die Julia hat Klöckner. Ja
das finden wir gut, oder?
Also die Firma Nestle ärgert sich, weil sie dann keine Agentin mehr in der Bundesregierung hat, mit der sie tolle Werbevideos drehen kann als Ernährungsministerin. Ehrlich gesagt, die Frau Klöckner war ja mal Schriftführerin vor ihrer Ministerzeit. Und da hat sie auch Schlagzeilen gemacht, weil sie eben das ein Wahlergebnis, das nicht unwichtig war, schon vorher über Twitter rausgehauen hat. Und da können wir auch ein Tweet.
Ihr könnt wieder Fußball gucken, war es hier laufen.
Tweet, 2009 war das bei der Bundespräsidentenwahl. Da ging es darum, dass der Bundespräsident Köhler im ersten Wahlgang dann eine Stimme mehr hatte, als nötig gewesen wäre, um den zweiten Wahlgang zu verhindern. Und sie twitterte dann eben raus. Übrigens war sie nicht die Einzige. Der spätere Datenschutzbeauftragte Kelber war auch noch beteiligt und twitterte das Ergebnis. Also damals war Twitter ganz neu und jeder machte sich dadurch wichtig. Und ehrlich gesagt, also das ist ihre Qualifikation für ein Bundestagspräsidium, dass sie eben die Ergebnisse schon vorher raushaut.
Läuft aber für die Presse ganz gut. Ich finde es viel wichtiger, dass sie nicht.
Ja, und das ist ja immer
Amt
der Trick. Also man
also,
muss immer Leute
wird
loswerden.
Genau, das ist ja das Gute. Genau. Ich hätte mich über Jens Spahn noch mehr gefreut, aber.
Und dann möchte ich ganz zum Schluss der Folge noch eine Erinnerung loswerden, beziehungsweise ein Kollege ist gestorben, Dieter Süverkrüpp. Den kannte ich.
Der Kollege, aber der war
genau.
Der ja eher so
aber,
als Lieder.
Also den kannte ich nicht persönlich leider, aber es war, hat mich sehr inspiriert, als ich mit dem Kabarett anfing, weil ich dem seine Lieder so toll fand. Ein wirklich, da gibt es tolle CDs, die man, also weiß nicht, CD muss man jetzt erklären, was das früher war, aber das gibt es tolle Lieder, die auch im Internet teilweise hörbar sind und unter anderem, was er auch gemacht hat, 1973 zum Jubiläum der 48er Revolution, hat er eine ganze Platte rausgebracht mit so Revolutionsliedern von der damaligen Zeit, also von Herwegh und diesen ganzen Freiheitsdichtern, die er selbst vertont hatte. Und da ist ein Lied auch zu empfehlen, das Lied vom Bürgermeister Tschech über ein Attentat auf den König Friedrich Wilhelm IV., das tatsächlich stattgefunden hat, aber sozusagen in einer sehr, sehr lustigen Moritat, also fast eine Moritatenparodie, dann besungen wurde und vom Volk so ein bisschen als belächelt wurde. Und das hat er gemacht. Und ein Lied hat mich auch sehr inspiriert. Es gibt ein Lied über den Bundespräsidenten Lübcke. Das nennt sich Kinderchor auf einem sauerländischen Zwergbahnhof zu singen. Weil Lübcke kam aus dem Sauerland und dann wurde sozusagen das Sauerland gleichgesetzt mit Deutschland und dieser Kinderchor, er sang das dann auch so mit so einer hohen Stimme und ganz schnell und atmete an den falschen Stellen und hat dann sozusagen den Bundespräsidenten willkommen geheißen. Wirklich genial. Und ich habe dann diese CD geschenkt bekommen und habe die rauf und runter gehört. Und bei dem Lied bin ich hängen geblieben und habe mich dazu inspirieren lassen, ein Kinderlied zu singen für die damalige Bundesfamilienministerin, die wenigsten werden sie heute noch kennen, Ursula von der Leyen. Und das war sozusagen die Vorlage. Ich habe auch tatsächlich, wenn man die Strophen übereinander legt, habe ich auch das Metrum eingehalten. Also man hätte es auch auf die Melodie singen können. Ich habe mir dann aber natürlich eine neue überlegt. Und da muss ich immer...
Wegen der GEMA?
Naja, auch weil ich darauf einfach Lust hatte. So ein Lied, also das hat mich da richtig gepackt. Ja. Und das war ja jahrelang auch auf der Bühne mein Lieblingslied, was ich spielte. Also ich habe es sehr bedauert. Sie ist ja dann 2009 beim Regierungswechsel zu Schwarz-Gelb, ist sie ja zunächst Familienministerin geblieben. Da war ich total froh, weil das Lied im Programm bleiben konnte. Und einen Monat nach der Regierungsbildung ist ja dann der Verteidigungsminister Franz Josef Jung von einem Amt zurückgetreten, das er gar nicht mehr hatte, nämlich Verteidigungsminister. Er war schon Arbeitsminister geworden. Da gab es diesen Angriff in Kunduz und musste dann zurücktreten. Und dann ist sie Arbeitsministerin geworden. Und es kam Christina Schröder. Und dann musste das, dann habe ich leider...
Damals genau, muss noch leider, Christina Köhler.
Das Lied irgendwie rausnehmen müssen aus dem Programm. Sonst würde ich es vielleicht heute noch singen. Also das ist so meine Erinnerung an Dieter Süvergrip, ein toller Liedermacher, der wirklich auch textlich wirklich perfekt war und musikalisch sehr originell. Also hört mal rein, wir verlinken, also ich verlinke diesen Song auch, den Kinderchor auf dem Zwergbahnhof, weil Heinrich Lübke war ja auch so ein bisschen so ein tatteriger Typ, über den er sich dann lustig macht. Also er hat zum Beispiel genau. Mal die Stadt Osaka in Japan mit, also hat er Okasa genannt. Oder so. Oder der hat mal die Frau des Präsidenten von Madagaskar, Frau Tananarive genannt, weil die Hauptstadt so heißt. Und es ist ja auch ein schöner Name und Elon Musk würde sein Kind ja auch so nennen. Also das, genau. Ja, das nur als kleines Ende, aber wir sind ja schon weit drüber über unserer geplanten halben Stunde.
Oh ja, davon war aber aus.
Ja, lieber Sebastian, dann...
Dann hören wir uns nächste Woche. Ich sage gleich wieder, wie am Mittwoch beim Inside was. Und diese Podcast-Folge wird nicht länger dauern als die Rede des Alterspräsidenten. Nein, ja, natürlich okay. Nicht.
Bis dann. Ja, tschüss, Sebastian.
Dann bis nächste Woche. Tschüss.